angesichts der heutigen Entscheidung, der Situation, habe ich das Predigtthema geändert, angemessen eben dem, was uns im Moment beherrscht. Es ist überall in den Medien dieses Virus Covid-19, das Menschen so durcheinander wirbelt. Wir Laien stehen dazwischen und sind manchmal ratlos, weil der eine Experte sagt das, der andere sagt das andere. Und das ist für uns schwierig zu entscheiden. Das Interessante ist, in dieser Krise zeigen Menschen plötzlich ihre Gesichter. Es gibt zum Beispiel demaskierte Gesichter. Menschen, die sonst immer vor Sicherheit gestrotzt haben, sind plötzlich vollkommen durch den Wind, weil sie merken, dass die Sicherheit, was sie dachten, wie sicher unser Land ist, durch so ein kleines Virus vollkommen durcheinander gewirbelt wird. Und sie fragen, was hält mich eigentlich, wenn ich zum Beispiel dieses Virus kriege und krank werde? Wir sehen verzweifelte Menschen, die beim Gesundheitsamt anrufen wegen jeder Kleinigkeit und gleich immer Angst haben, dass sie das Virus bekommen haben. Tiere werden ins Tierheim gebracht, weil Leute Angst haben, dass sie von ihren Tieren sich anstecken könnten. Dann, wenn ihr in den letzten Tagen einkaufen wart und Mehl oder sowas kaufen wolltet, es ist interessant, man kann kein Mehl kaufen, also sehr spannend. Während bei Sméagol, bei Herr der Ringe, noch der Ring der Schatz war, gibt jetzt dieses Bild, mein Schatz, eine Rolle Toilettenpapier. Da muss man gucken, ob man auch irgendwie drankommt. Und man sieht wirklich Menschen, die unter dieser Angst logischerweise Angst empfinden und leiden. Das Wort Angst kommt vom lateinischen Angustiae und das heißt Einengung. Angst kann einem die Luft nehmen, nicht nur das Virus. Auch die Angst kann einen Menschen also in die Enge treiben, das Leben schwer machen. Im Psalm 88 schreibt der Psalmschreiber, die Angst bedrängt mich von allen Seiten wie todbringende Wasserwogen, denen ich nicht mehr entrinnen kann. So fühlen sich manche Menschen. Und die Krise, unabhängig davon, wie gefährlich jetzt diese Corona-Krise wirklich ist, ist auf jeden Fall eine wirtschaftliche Krise, die dann noch irgendwann folgt, weil viele Geschäfte einfach zumachen müssen, weil die Wirtschaft darunter leidet. Also irgendwie eine Krise ist festzustellen oder da. Und wie man jetzt in der Krise überlebt, das möchte ich mit euch besprechen anhand einer Seefahrt, und zwar einer Seefahrt, die Paulus gemacht hat. Man erfährt von der Seefahrt in Apostelgeschichte 27. Paulus beruft sich bei der Verhaftung irgendwann auf den Kaiser und dann ist es sein Recht, nach Rom gebracht zu werden, um seine Verhandlung vor dem Kaiser durchführen zu können. Da er allerdings nicht in Rom wohnt, muss er also nach Rom kommen und er wird mit Soldaten und anderen Gefangenen auf ein Schiff, ein Handelsschiff gesteckt und dieses Handelsschiff soll also in Richtung Rom fahren. Wie das bei Seeleuten so ist, der Wind ist ungünstig, sie kommen nicht so schnell voran, wie sie wollen, sie kommen an Kreta vorbei, sie halten in einem Hafen, der übersetzt heißt Guthafen, eigentlich, der heißt glaube ich Guthafen, weil er wirklich gut geeignet ist, um zu überwintern, aber die Soldaten, der Steuermann, der Kapitän und der Geschäftsinhaber, dem das Schiff gehört, der Reeder, die sind der Meinung, sie sind noch nicht weit genug, sie wollen noch weiterfahren. Dann kommen sie an einen anderen kleinen Hafen, aber dieser Hafen, der ist nicht zum Überwintern geeignet und dann überlegen sie trotzdem weiterzufahren. Entgegen des Rates von Paulus, Paulus sagt ihnen, fahrt nicht weiter, es ist Herbstzeit, ich habe von Gott den Eindruck, dass es ungünstig wird, aber auf wen hört man in Situationen oft zu Recht, in diesem Fall nicht, auf Fachleute. Die Seeleute, der Kapitän, der Eigner sagen, wir fahren, das wird schon klappen. Und dann fahren sie los von Kreta aus und interessanterweise kommen sie nicht weit, weil dann passiert genau das, was Paulus gesehen hat, was Paulus geahnt hat. Sie kommen in einen Sturm, es kommt ein Wind von den Bergen aus Kreta runter, treibt sie in einem wilden Sturm aufs Meer. Und dann sind sie 14 Tage in einem Sturm, der mal stärker und weniger stark ist, vollkommen orientierungslos. Bei einem Sturm sieht man die Sterne nicht, Kompass gab es noch nicht. Man ist also vollkommen dem Meer ausgeliefert. Stellt euch mal vor, ich bin nur mal gefahren von Norderney nach Langeoog und da war schon Windstärke 6 oder 7. Alle Passagiere standen an Bord und haben, ihr wisst schon, Fische gefüttert. Die Seeleute haben uns ausgelacht. Hier ist es so, nach 14 Tagen Sturm können auch die Seeleute nicht mehr lachen. In der Geschichte wird sogar später deutlich, dass die Seeleute abhauen wollen, weil sie Angst um ihr Leben haben. Und Paulus dem Soldaten, dem Hauptmann sagen muss, wenn die Seeleute abhauen, dann geht das Schiff unter. Und dann kappt er die Leine von dem Rettungsboot, dass die Seeleute an Bord bleiben müssen. Also wenn Seeleuten übel wird und ihr seid auf dem Boot, dann macht euch Gedanken, dann wird's wirklich eng. Also wenn die auch Probleme haben, dann setzt die Dauerbelastung den Menschen zu. Wir lesen das in Apostelgeschichte 27, Vers 20. Tagelang zeigten sich weder Sonne noch Sterne am Himmel. Der Sturm ließ nicht nach und so verloren wir am Ende jede Hoffnung auf Rettung. Also selbst die Seeleute sagen jetzt, wir sind erledigt. Also jetzt wissen wir nicht mehr weiter. Sie überlegen, was sie tun können. Und ihnen fällt nicht viel ein, außer manche Dinge, die schon klug sind, aber die Situation letztlich nicht ändern können. Angesichts dieser Situation jetzt fühlen sich manche Menschen vielleicht ähnlich, durchgeschüttelt vom Wind, wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, was das für sie bedeutet, ob es für sie gefährlich wird oder nicht. Und was lässt sich dann tun? Also die Seeleute, die tun das, was jetzt wirklich sinnvoll ist in dieser Situation. Sie greifen zu drastischen Maßnahmen. Sie werfen die Ladung, das Hauptsegel, das Takel und Tauwerk, alles, was entbehrlich ist, werfen sie über Bord, damit sie den Sturm einigermaßen unbeschadet überstehen. Aber dann lesen wir weiter, Apostelgeschichte 27, Vers 29. Lest gerne mal das ganze Kapitel 27, das wäre jetzt für heute Morgen zu lang. Ich greife jetzt nur das raus, was für diese Krise wichtig ist, ne? Apostel 27, Vers 29, sie fürchteten, auf ein Küstenriff aufzulaufen und dann, damit sie da nicht dagegen trieben werden, werfen sie 4 Anker aus, die das Schiff einigermaßen stabil im Sturm halten sollen, was auch schwierig ist, weil die Wellen ja trotzdem am Wirken sind. Darum gleich 4 Anker. Und ich möchte uns jetzt auch ein paar Anker mitgeben, auf 4 habe ich es nicht geschafft, aber immerhin auf 3, die in diesem Text uns genannt werden. Welchen Anker wir haben können, der uns in dem Sturm Sicherheit gibt. Den ersten Anker habe ich überschrieben, Gottes Gegenwart. Man liest nämlich in Apostelgeschichte 27, was Paulus sozusagen den Seeleuten sagt. Er sagt, doch jetzt bitte ich euch, lasst den Mut nicht sinken. Alle werden am Leben bleiben, nur das Schiff geht verloren. In der vergangenen Nacht erschien mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre, und dem ich diene und sagte zu mir, hab keine Angst, Paulus, du musst vor den Kaiser treten und auch alle anderen, die mit dir auf dem Schiff sind, wird Gott deinetwegen retten. Also Paulus, der kein Seemann ist, der war Zeltmacher, ne, während selbst die Seeleute, der Kapitän verzagt sind, fängt er an, den Menschen etwas von Gott zuzusagen. Er sagt, er kann ihnen sagen, das kann ich jetzt niemandem versprechen, aber er kann ihnen sagen, keiner von euch muss sich Sorgen machen, es wird niemand sterben. Gott ist auf eurer Seite. Er ist auf meiner Seite. Ich muss zum Kaiser und der Engel hat mir das zugesichert. Und das sagt er ihnen. Paulus glaubt das. Er glaubt auch im Sturm, dass Gott da ist und dass Gott sein Wort hält. Dieses Wort Corona, haben wir ja vielleicht schon mitbekommen, heißt Krone, aber in dieser Geschichte wird deutlich, die eigene Krone, die eigentliche Krone trägt Gott. Gott ist der Herr. Der trägt die Krone auch angesichts dessen, was uns gerade so beschäftigt, was uns verunsichert. Gott ist der, der stärker ist als jedes Virus, als jede Kraft, als jede Person, als jedes Geisteswesen, als jeder, der denkt, er könnte was. Gott ist der, der die Macht hat. Er hat die Krone auf. Er ist der Herrscher. Und vielleicht kann es sein, dass du ihn manchmal nicht siehst, dass du ihn nicht wahrnimmst, dass du Angst hast, dass du denkst, in diesem Sturm, der dich vielleicht ereilen mag, unterzugehen. Es bleibt so, dass Gott da ist. Er gibt dir vielleicht nicht das gleiche Versprechen wie dem Paulus, ne? Der sagt nicht jedem Menschen, es wird dir gar nichts passieren. Aber was gilt, ist, dass er sagt, ich bin da, auch in jedem Sturm, auch in dem, was dich beschäftigt. Du denkst vielleicht, dass Gott Millionen Kilometer von dir entfernt ist, aber das ist nicht richtig. Der ist in diesem Moment, morgen, übermorgen, neben dir, in deinem Herz, wenn du mit Jesus lebst. Er ist bei dir. Was für ein Vorrecht. Der erste und wichtigste Anker, Gott ist im Sturm an deiner Seite. Ich habe euch schon mal das Zitat von Bernhard von Clairvaux gesagt. Ich mache es einfach nochmal, weil es passt und in diese Situation spricht. Der hat das gesagt, denke daran, wo immer du dich niederlässt, und ich sage jetzt mal, in welchem Sturm du bist, er, Gott, ist schon da, der dich getragen, geführt und befreit hat. Er ist schon dort, der dich in ungeahntes Neues führt. Er ist schon dort. Geh mit ihm, erfahr ihn, wie du es nie geglaubt. Er ist schon dort. Und dann sagt er, geh, du bist nicht verlassen, der Herr zieht mit. Und das brauchen wir Christen, das ist wichtig zu wissen, egal was kommt, wir sind nicht alleine. Gott geht mit uns mit. Jürgen Werth, der ehemalige Leiter des Evangeliumsrundfunks, der hat mal die Anfrage bekommen, er ist es später auch geworden, Vorsitzender der Evangelischen Allianz in Deutschland zu werden. Dein Vorgänger war Peter Strauch, also unser Altpräses. Und der Jürgen Werth hatte Bedenken, ob er diese Aufgabe gewachsen ist, ob diese Schuhe nicht für ihn zu groß sind. Und dann hat ein Freund von ihm ein Bibelwort geschickt per SMS aus Psalm 121, Vers 3. Und in diesem Vers heißt es, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Und er hat gesagt, das war genau das Wort, das ich brauchte. Trotzdem war diese Frage für mich noch nicht geklärt. Und dann hat er weitergeschrieben, würde ich das können? Und als er gewählt wurde, er hat sich trotzdem wählen lassen, hat ihm der Bischof Huber nach seiner Wahl ein Bibelwort zugesagt. Ihr dürft mal raten, welches. Unabhängig von seinem Freund, Psalm 121, Vers 3. Wieder dieses Wort. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, der dich behütet, schläft nicht. Und er hat gesagt, weil ich es immer noch nicht verstanden habe, Jürgen Werth ist auch Musiker, war er bei einem Musiker, bei einem Einspielen einer CD, da hat die Gruppe, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, Allee der Kosmonauten, eine christliche Gruppe, mit denen hat er eine CD einspielen sollen. Bei der CD sollte ein Bibelvers eingelesen werden, um die CD auch mit einem geistlichen Impuls aus der Bibel zu unterstreichen. Eigentlich sollte Ulrich Parzani Psalm 23 einsprechen. Auf der gekauften Version später ist auch Psalm 23 drauf, es wurde nochmal korrigiert. Aber an diesem Tag hat Ulrich Parzani, ratet mal, welchen Vers er gelesen hat, Psalm 121, Vers 3. Und dann hat der Jürgen Werth für sich gesagt, dass an dem Moment, ich weiß es nun und will es mir merken, er wird meinen Fuß nicht gleiten lassen. Was wirklich wichtig ist, muss Gott offensichtlich dreimal sagen, wenigstens mir. Also das erste Mal habe ich dir heute gesagt, ne? Vielleicht hast du es auch schon von einem anderen gehört. Gott ist bei dir, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Das heißt nicht, dass nichts passiert, aber dass er dich begleitet, bei dir ist und dich trägt. Der erste Anker, immer, einmal weiter, ich bin immer und überall bei euch bis an das Ende der Welt. Das zu glauben, trotz manchmal des Sturmes, der Unsicherheit, der Angst, und da möchte ich dir Mut machen. Einen zweiten Anker bekommt Paulus oder gibt Paulus durch Gott an die anderen Menschen, die entmutigt sind. Gottes Ermutigung. Manchmal ist es wichtig, wenn du den Mut verlierst, nach Menschen Ausschau zu halten, die vielleicht noch mutig sind, die dir was zusagen können, die dich ermutigen können. Im Gottesdienst vielleicht zuzuhören, was Gott dir heute zu sagen hat, bei einer Predigt, die man sich anhört, bei einem Lied, das man singt. Herr, willst du mir damit was sagen? Wenn ein Mitchrist mit dir spricht, offen zu sein, ob Gott dir ein gutes Wort mit auf den Weg geben möchte. Und Paulus, der wird so ein Mensch in dieser Situation. Er sagt ihnen in der 14. Sturmnacht, ich bitte euch deshalb, esst etwas, das habt ihr nötig. Kann man sich vorstellen, nach 14 Tagen, wenn man wenig essen konnte oder gar nichts, wenn ihr überleben wollt. Und nochmal sagt er, niemand von euch wird auch nur ein Haar von seinem Kopf verlieren. Und dann macht Paulus sich selber zum Vorbild. Der sagt das denen nicht nur und sagt, seid mutig, sondern er fängt selber an, öffentlich zu essen. Er also setzt sich hin und nimmt Nahrung zu sich und er steckt die anderen Menschen mit seiner Hoffnung an. Und dann heißt es in unserem Text, was ich hier nicht aufgeschrieben habe, die 276 Menschen an Bord, also so viel waren an Bord, die fangen plötzlich alle an zu essen, weil einer sie ermutigt hat. Und die Frage ist, was hat sich verändert? Eigentlich nichts. Der Sturm ist immer noch da. Es hat sich immer noch nicht ganz beruhigt. Die Situation ist eigentlich gleich geblieben, aber weil einer Mut hatte und andere ermutigt hat, konnten Menschen plötzlich anders reagieren. Ich möchte euch mal ein Video zeigen, wie das in Italien aussehen kann, die ja sehr betroffen sind. Das ist jetzt kein christliches Beispiel, ne? Aber ich werde gleich die christliche Variante dazu geben, wie Menschen sich ermutigen können. Die dürfen nicht aus dem Haus und da gibt es ein kleines nettes Video zu. Gibt noch eine Anweisung? Das geht jetzt 20 Minuten so. Ich glaube, du kannst ausmachen. Es geht auch nicht mehr lang. Aber ihr habt den Sinn verstanden. Also Leute, die nicht raus dürfen, die ein Verbot haben, rauszugehen, auf dem Balkon machen die Musik. Einer hat angefangen und dann ist plötzlich, ein paar Leute spielen Akkordeon, singen und machen mit dem Tambourin und fragen mich nicht, machen einfach Musik und ermutigen sich gegenseitig. Die Situation ist nicht schön, aber sie machen sich Mut. Ich möchte euch was erzählen von Melanie. Ich darf es, ich habe sie gefragt. Melanie hat sich so Gedanken gemacht, also meine Frau, für die, die es nicht wissen, was ihre Mama in dieser Situation brauchen könnte, auf welche Stimme ihre Mama hört. Und sie hatte gewusst, ihre Mama wird den ganzen Tag Nachrichten hören und mit dem Papa zusammen sein, der auch nicht, wie formuliere ich das ja nett, ist mein Schwiegervater, der ist nett, aber nicht unbedingt immer sehr, sieht nicht immer das Positive. Es ist, mehr will ich jetzt nicht sagen, sonst ist er wirklich okay. Mist. Manchmal sollte man Dinge lassen. Aber er kann seine Frau nicht unbedingt ermutigen, weil der ja auch den ganzen Tag die Nachrichten guckt und dann eben durch die Nachrichten sich sehr runterziehen lässt. Und Melanie hatte eben überlegt, auf welche Stimmen hört meine Mama? Und ihr war klar, die hört nur, es wird alles schlecht, es wird schlimm. Die Nachrichten können dann auch wirklich runterziehen, ne? Und irgendwie die Lust an allem nehmen. Und da hat Melanie überlegt, was hat meine Mama als Ressource? Also wer kann ihr was Positives geben? Und dann war die dumme Antwort für sie, das bin ja ich. Was kann ich denn meiner Mama jetzt Positives mitgeben? Wo kann ich sie ermutigen in dieser Situation? Wer kann ihr etwas von Gott zusprechen, was sie eben in den Nachrichten nicht sieht? Und dann hat sie ihr per WhatsApp das Lied geschenkt, den Text und auch ein YouTube-Video. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Du machst die Seele still und friedevoll und so weiter in diesem Lied, das alte Kirchenlied. Dann hat die Mama erst einen Tag nicht reagiert, weil sie wahrscheinlich nicht gelesen hatte. Und dann hat ihre Mama ihr zurückgeschrieben, beim ersten Hören habe ich weinen müssen, beim nächsten Mal hat es mich sehr getröstet, dieses Lied von jemand zugesprochen zu bekommen. Und wisst ihr, auch wenn wir jetzt den Gottesdienst absagen, heißt das nicht, dass wir zu Hause sitzen bleiben müssen, die Fenster zumachen, sondern wie in dem Video, wir können auf den Balkon gehen und andere Leute ermutigen mit dem, was wir können. Ich möchte dir Mut machen, Menschen in deiner Umgebung sind wahrscheinlich wirklich verzweifelt und haben Angst. Du bist ein Hoffnungsträger. Du bist jemand, der von Jesus weiß. Du kannst ihnen etwas Positives weitergeben. Du kannst ihnen vielleicht ein Traktat in Schaukasten, in Briefkasten geben. Wenn sie das möchten, kannst du sie besuchen. Da muss man gucken, ob die das wollen in dieser Situation. Du kannst ihnen etwas Nettes sagen. Du kannst vielleicht auch sagen, wenn dir dein Nachbar sagt, ich habe wirklich Angst, kannst du ihm sagen, du, ich bete für dich. Und ich glaube, in dieser Situation wird keiner sagen, nee, brauche ich nicht. Oder vielleicht nur die Hartgesottenen. Die meisten werden sagen, danke, dass du für mich betest. Du kannst ein Ermutiger sein für Menschen, die jetzt wirklich durch den Wind sind. Durch kreativ sein, Gott zu bitten, wie kann ich Menschen Mut machen? Wenn wir jetzt den Gottesdienst absagen, wollen wir nicht nur negativ auftreten. Wir haben überlegt, dass du zum Beispiel jetzt auf unserer Webseite dann auch, in welchem Rhythmus müssen wir gucken, Mutworte, noch eine Rubrik mit Mutworten machen. Könnt ihr ja vielleicht auch lesen und weitergeben, dass wir auch was Positives dem entgegensetzen können. Es nützt nichts, in die Trompete der Panik zu pusten, das tun schon genug. Du und ich, wir können Gegenakzent setzen und da möchte ich dir Mut machen. Wie Paulus, ein Ermutiger zu sein. Das dritte und letzte, der dritte Anker, Gottes Wort oder Gottes Zusage. Ich habe mal gelesen von einem Vater und seinem Sohn, die haben das Gewitter beobachtet. Also erst der Vater, dann wollte der Sohn auch. Und dann hat der Sohn mit dem Vater eben das Gewitter angeschaut und war ganz beeindruckt von den Blitzen und von dem Donner. Die kleinen Kinder sind ja sehr fasziniert. Und plötzlich kam so ein richtig großer Blitz, ein ganz lauter Donner. Der Vater guckte seinen Sohn an, ob der sich erschreckt hat. Und der Sohn sagte nur, mach's nochmal, Papa, mach's nochmal. Der dachte, sein Papa hätte diesen Blitz vom Himmel fallen lassen. Wisst ihr, so ein kindliches Vertrauen in unseren himmlischen Papa, in Gott, den Vater, das wünsche ich mir für mich, für dich, dass wir wissen, der kann mit der Krise umgehen, der hält sein Wort. Paulus sagt es den Leuten, Gott hat es mir gesagt und ich sage es euch zu, euch wird kein Haar gekrümmt, weil Gott es gesagt hat. Und darum sagt er ihnen auch dieses Wort, seid mutig, Männer, ich vertraue Gott, dass alles so kommen wird, wie er es zu mir gesagt hat. Ich nehme Gott beim Wort, der hat es gesagt und ich vertraue ihm, ich glaube ihm. Ermutigt durch Paulus, weil sie gegessen haben und dann in der Nähe eine Küste, also erst kappen sie die Anker, als der Sturm ein bisschen weniger wird. Dann sehen sie in der Entfernung eine Insel, auf die, von der keiner weiß, welches ist. Aber auf die Empfehlung von Paulus hin haben sie den Mut, weiterzumachen und weiterzureisen. Und sie werden später auch alle gerettet. Die Frage ist, ob Gott alle seine Versprechen hält, die er uns gegeben hat. Ich kann sagen, ja, Gott hält seine Versprechen. Vielleicht ist alles, was du im Kopf hast, nicht von Gott dir versprochen. Das ist ein anderes Problem. Aber was Gott dir verspricht, das hält er. Im Hebräerbrief schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes, weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns verlassen können. Gottes Verheißung und sein Schwur ermutigen und stärken alle, die an der von Gott zugesagten Hoffnung festhalten. Diese Hoffnung ist für uns wie ein sicherer und fester Anker. Also Gottes Verheißung, sein Wort und dass Gott schwört, dass er nicht lügt. Das sagt Gott dir heute. Mein Wort ist wahr und ich lüge nicht. Und wenn ich dir etwas zusage, halte dich daran fest. Das ist das, was wir haben, was andere Menschen im Moment vielleicht nicht haben. Darum ist der Sturm trotzdem da. Aber wir wissen, das letzte Wort spricht nicht der Sturm. Ich habe es gesagt, sondern Gott. Das macht Mut. Die Frage ist, ob ich Gott das glaube, dass er alles hält, was er mir versprochen hat. Dass er mich wirklich erträgt. Dass er sagt, siehe, ich bin bei euch, dass das wirklich so ist. Ob ich das glaube und wahrnehme oder ihr zulasse. Ob ich Gott vertraue, an der Frage wird letztlich alles hängen. Auch jetzt in so einer Krise. Und ich möchte das nochmal sagen, Gott hält seine Versprechen, auch für dich. Nochmal ein Beispiel von uns. Ich mache das nicht immer so gerne. Jetzt kommt auch mein Schwiegervater nicht vor. Als wir erfahren haben, dass wir ein Kind kriegen, waren wir überrascht. Ne? Das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Und an dem Tag war so der Bibelvers, große Freude. Siehe, ich verkünde euch große Freude. Und das zweite, fürchte dich nicht, ich verkünde euch große Freude. Diese Spanne war ganz gut, die haben wir gebraucht, inzwischen freuen wir uns sehr, es geht ja auf die Geburt zu. Aber Melanie hat auch gesagt, sie hat auch durch die Krise, da sie chronisch vorerkrankt ist, wirklich auch Angst, verständlicherweise. Aber sie hat gesagt, sie muss mich manchmal bildlich diesen Kopfhörer aufsetzen, auf dem ein Ohr die Botschaft kommt, fürchte dich nicht, und auf dem anderen, siehe, ich verkünde euch große Freude. Diese Zusagen Gottes muss ich mir immer sozusagen verinnerlichen, neu wieder ins Gedächtnis rufen, in der Bibel lesen, mir zusagen lassen, dass Gott eben sein Wort hält, dass er seine Versprechen hält. Peter Hane hat auch mal gesagt über Christen und christliche Gemeinden, als GmbH bezeichnet, Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Weil wir wissen, Gott hält sein Wort. Jesus ist der Herr. Wir haben eine begründete Hoffnung. Es ist nicht nur eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sondern eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Also, ich fasse zusammen. Vielleicht magst du anhand der Krise verunsichert sein. Vielleicht bist du auch gar nicht verunsichert, ist auch gut. Wenn du damit gut durchkommst und alles in Ordnung ist, dann fühl dich frei und wasch dir doch trotzdem die Hände und was wir gehört haben. Ne? Also man muss deshalb ja nicht für andere leichtsinnig werden, wenn man für sich selber eine Sicherheit hat. So, aber wenn du wirklich verunsichert bist, dann nimm das mit. Vielleicht am Ende in der Geschichte verlieren die zwar das Boot, aber ihr Leben wird gerettet. Alle, wie Paulus es gesagt hat, bleiben am Leben. Ich möchte dir Mut machen, zu glauben, dass Gott auch in deinem Leben Wort hält. Und wenn du manchmal den Eindruck hast, der Sturm mag dich im Moment zerbrechen, dass du an dem festhältst, was wir gehört haben. Gott ist da, auch in dem Sturm, auch in dem, was dich verunsichert, auch in dem, was nicht gut läuft, auch in dem, was vielleicht dich sehr herausfordert oder ängstigt. Gott ist da. Und das Nächste, dass du eben dieses auch mitnimmst, dass er seine Wahrheit, dass seine Versprechen an dich wahr sind. Dass Gott dich trägt, weil er es versprochen hat, dass er dich begleitet. Wie immer das aussieht. Und dass du dir merkst, Stürme können dich nicht von Gott trennen. Und dass du, das möchte ich nochmal sagen, nehmt das mit. Wir wollen nicht, wenn wir jetzt Pause machen, den Kopf hängen lassen und verzweifeln oder verzagen, sondern nutzt diese Zeit wirklich, um anderen Mut zu machen, die das jetzt brauchen. Und ihr könnt Christoph fragen, der hatte mir erzählt, wenn die Leute da beim Gesundheitsamt anrufen, wie die durch den Wind sind. Glaubt mir, Leute suchen im Moment wirklich Antworten. Das Traurige ist, wir hätten den Gottesdienst nicht abgesagt, wenn die jetzt kommen würden. Aber da ja gerade die Angst ist in Gemeinschaft, würden die nicht kommen. Die sitzen zu Hause hinter ihren vier Wänden und die warten, dass ihnen vielleicht jemand etwas Gutes mitgibt. Und du und ich, wir können solche Menschen sein. Gott hat die Kraft, den Weg, die Möglichkeit, die ich für mein Leben brauche, die du brauchst. Und ich möchte dir Mut machen, diese Anker auszuwerfen. Amen.